Ein ordentlicher Kasseler Dichter ist weder in Kassel geboren noch hier gestorben. An dieses ungeschriebene Gesetz hat sich auch Franz Dingelstädt gehalten, der 1814 in Halsdorf geboren wurde und 1881 in Wien starb. Nach dem Studium der Theologie in Marburg hat er als Lehrer am Kasseler Lyzeum Fridericianum, dem heutigen Friedrichsgymnasium, gearbeitet und sich hier mit allen Mitteln, die einem Dichter des Vormärz zur Verfügung stehen, unbeliebt gemacht. Seine Bilder aus Hessen-Kassel etwa, die 1836 anonym in der renommierten Zeitschrift Europa erscheinen, sind voll von satirischen und respektlosen Tiraden über die hessische Residenzstadt. An Kunst, Kultur und Architektur, vor allem aber an der Kasseler Bevölkerung, lässt Dingelstädt kein gutes Haar und bescheinigt ihr scharfzüngig eine Abwesenheit von Intelligenz, die wahrhaft befremdend ist. Wird Dingelstädt heute in literaturhistorischem Kontext erwähnt, dann meist wegen seiner Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters. Der Gedichtband ist 1841 erschienen und bringt die Kritik an der Kleinstaaterei auf so griffige Formeln wie Welt im Duodez, der Deutsche versteht's. Neben den unterschiedlichen Stationen besingt der kosmopolitische Nachtwächter auch ein Stationchen, nämlich Kassel. Hier werden die Dutzend Fürsten und Taschenhöflein als Intrigenknäuel diffamiert, als eine Mischung aus Tegeklatsch und Weiberschnack. Schütz euch Gott vor solchem Gräuel und vor seidenem Lumpenpack, so beschließt der Nachtwächter seine Kritik. Dingelstädt kämpft mit Werf gegen den Feudalstaat, gegen Zensur, Menschenrechtsverletzungen und Herrscherwillkür. Allerdings nur bis 1843. In diesem Jahr wird er Vorleser und Bibliothekar beim König von Württemberg. Er lässt sich zum Hofrat ernennen, wird später nobilitiert und zuletzt in den Freiherrenstand erhoben. Außerdem leitet er höfische Theater in Stuttgart, München, Weimar und ist am Ende seines Lebens zunächst Leiter der Wiener Hofoper, schließlich Direktor des Burgtheaters. Diese Wandlung vom Revolutionär zum Staatsdiener ist auch von den Zeitgenossen nicht unkommentiert geblieben. Heinrich Heine beispielsweise bezichtigt Dingelstädt in einem Gedicht der Verhofräterei. Und auch die Dingelstädtstraße, die heute am Kasseler Tannenwäldchen an den Dichter erinnert, ist bezeichnenderweise eine Sackgasse. Der Band, der nun vor mir liegt, ist aus dem Jahr 1838 und trägt den unaufgeregten Titel Gedichte. Doch die darin enthaltenen Texte über das Kasseler Ständehaus, das Denkmal Landgraf Friedrichs oder den Herkules haben mit dazu geführt, dass man Dingelstädt von Kassel nach Fulda strafversetzt. Ein Märlein vom Herkules, so heißt das letzte Gedicht dieser Sammlung. Hier versucht der griechische Held, der hier auch als der große Christoph bezeichnet wird, noch einmal Taten von antikem Ausmaß zu vollbringen. Aber man hat es nicht leicht als Held in Kassel, zumindest im 19. Jahrhundert nicht. Hören Sie selbst. Franz Dingelstädt, ein Märlein vom Herkules. Jüngst die Nacht hat sich's begeben, wie geheime Sagen bringen, dass im Berg, im Wilhelmshöher, sei gehört ein wüstes Klingen. Ein Geräusch von Riesenschritten, drunter laut gestöhnt die Erde und ein banges Wehen und Drängen in des Waldes grüner Herde. Weil's Walpurgis nicht gewesen, noch Advent für die Gespenster, hat ein Weiblein leis und zögernd aufgemacht ihr Kammerfenster. Zuzusehen, warum denn eben in der Jännernacht da draußen mit Geschnaube und Gepolter ungebetene Gäste hausen. Doch der Kreuze schlug sie dreie und zurück ins warme Bette zog's die schlotternd kalten Glieder an gewaltiger Zauberkette. Als das Weib durch Sturm und Dunkel auf verschneiten Bergespfaden schreiten sah, den großen Christoph mit der Keule Wucht beladen. Ganz leibhaftig, wie er droben auf der stolzen Pyramide, seit die Menschen denken können, stand der herrliche Alkide. Niederschauend von den luftgen, windumbrausten Winterwarten auf das Tal zu seinen Füßen, wie auf einen lustgen Garten. Aber eine schlechte Schildwacht hat der Recke dort gestanden. Was da wollte, ließ er kommen, ließ er gehen in seinen Landen. Rief nicht an und stand nicht Rede, ob man ihn französisch taufte oder für den alten Herrn seine Dienste neu erkaufte. Lehnend auf der Riesenkeule, rings umwogt von grauen Wettern, fühlt er täglich fremde Zwerge auf geduld'gem Leibe klettern. Hörte die Tritonen blasen, sah die Wasser schäumend spritzen und stand stumm und unbekümmert stets auf seiner feste Spitzen. Endlich einmal hat's im Herzen tief gewurmt den Götterhelden, dass uns nur von alten Werken seiner Chronikbücher melden. In den Fäusten stach's und brannt es, seine Keule tanzte munter und mit drei gewalt'gen Sätzen schwang er sich ins Tal hinunter. Dass die Bäume beider Seiten wie geknickte Halme krachten und die Menschen aufgeschüchtert aus dem ersten Schlaf erwachten. Dass sogar die Wacht am Tore, was seit Christo nicht geschehen, schier ihr, wer da, ganz vergessen, wie sie ihn hat kommen sehen. Drauf an die verschlossenen Türen klopft der Held in wildem Grimme. Ich will Arbeit, gebt mir Arbeit, flehet seine Donnerstimme. Bis der Stadt getreue Väter sich die Nacht geschwind versammeln, um dem tatenlust'gen Riesen ein Bescheidchen zuzustammeln. Keine Hüder mehr zu töten, keinen Eber zu erlegen, lauern nicht blutdürst'ge Löwen auf des Waldes finsteren Wegen? Kämpfen mit zerschnittenen Brüsten nicht des Landes wilde Töchter, siegreich, gleich den Amazonen über eure besten Fechter? Und die Väter stehen bestürzet, als die Frage sie vernommen, bis dem Jüngsten unter ihnen ein Gedanke beigekommen. Lasst ihn ziehen, mit Pass und Karte rät er flüsternd den Kollegen, dass er morgen selber suche in der Stadt und auf den Wegen. Und am Morgen ging der Recke suchend nach der wilden Hüder, und am Abend kam der Recke zornig und ermüdet wieder. Keine Hüder war zu finden, aber Kröten zur Genüge, kreuzgezeichnet, giftgeschwollen, blindlings schleichend wie die Lüge. Und zum andern ging der Recke nach dem Hirsch, dem Eber suchend. Und am Abend kam der Recke unmutsvoll zurück und fluchend, denn in den verheerten Forsten war er seit dem frühen Morgen einem Häslein nur begegnet, unschuldsvoll im Schnee geborgen. Und zum dritten ging der Recke suchend nach den Amazonen, und zum dritten kam der Recke wieder ohne Siegeskronen. Denn die Frauen im Land waren samt und sonders Fräulein worden, und statt Amazonen gab es Mäßigkeits- und Wasserorden. Da zum letzten ging der Recke, einen Löwen aufzuspüren. Doch der Bären fand er viele, prangend über Wirtshaustüren. Züngelnd auf Akziseposten, greifend mit papiernen Tatzen und geprägt auf Hessengroschen, die da heißen Strebekatzen. Da entfährt ein Hochgelübde, eins bei Styx der Riesenkehle. Gebt mir Arbeit, ruft er dreuend, ehe ich mir sie selber wähle. Und mit Zittern und mit Zagen spricht der Jüngste unter diesen, leist uns denn den Dienst, denselben, so Augias du erwiesen. Und am Morgen ging der Recke suchend auf gewohnte Weise, und nach 50 Tagen kehrt er wieder von der langen Reise. Herr, so spricht er kleinen Mutes, wollt euch einen andern dingen. So viel Mist, wie ich gefunden, kann selbst Herkules nicht zwingen. Und die Väter stehen gerettet. Denn der Riese mit der Keule flieht beschämt, gesenkten Hauptes mit lautklagendem Geheule. Flugs in drei gewalt'gen Sätzen springt er auf die Pyramide, das im Tal und auf den Höhen wiederum der alte Friede. Unser Weiblein sieht mit Freuden, als der Morgen eben helle ihren großen Christoph wieder droben an der rechten Stelle. Ja, sie meint, es sei ja alles wohl ein böser Traum gewesen, weil sie sich des Nachts aus Schmieders Götterlehr in Schlaf gelesen.